Herzlich willkommen zu Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag, 19 Uhr, hier auf FSK 93.0. Heute wird es in unserer Sendung vor allen Dingen um den V-Mann-Tarif gehen. Es hat sich ja letzte Woche schon angedeutet, da haben wir ja die Veranstaltung oder beziehungsweise den Anfang der Veranstaltung mit Katharina König gesendet und da sprach sie ja schon von der Schredder-Aktion da im Bundesamt für Verfassungsschutz am 11.11. in Köln. Da ist, wird ja eigentlich Karneval gefeiert, aber dort wurden Akten geschreddert. Und unter anderem die Akte des V-Mann-Tarif. Dieser unterschied sich auch von den anderen V-Männern, deren Akten da vernichtet wurden. Und zwar alle anderen wurden über die Operation Rennsteig angeworben. Das war ja eine gemeinsame Aktion vom Verfassungsschutz und dem militärischen Abschirmdienst bei der Bundeswehr, eben Nazis als V-Leute zu werben. Er wurde da nicht geworben. Und ja, seine Akte wurde eben mit den anderen vernichtet. Vorm Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde eben ausgesagt, ja, das hat nichts mit NSU zu tun. Und dann wurden nach mehrmaligem Widerspruch diese Akten eben vernichtet. Das haben wir ja letzte Woche schon angedeutet. So, im Laufe der Woche, nämlich am 1. Oktober, gab es dann das Magazin Fakt von MDR. Auf ARD zu sehen und da wurde enttarnt, wer dieser V-Mann-Tarif ist. Der V-Mann-Tarif ist Michael See, der lebt inzwischen in Schweden und der war unter anderem in Thüringen eben ein sehr herausragender Nazi, der eben gleichzeitig vom Bundesamt für Verfassungsschutz als V-Mann geführt wurde bis mindestens 2001. Da hat er sich dann nach Schweden abgesetzt, aber es ist auch in Zeitungsartikeln die Rede davon, dass er noch bis 2003 oder 2004 oder so noch Gelder bezogen hat. So, wir hören jetzt zu diesem Thema ein Interview mit Katharina König, was wir heute Morgen aufgezeichnet haben. Und da geht es eben um den aktuellen Stand zu diesem V-Mann. Und im Anschluss an das Interview werde ich hier nochmal darauf eingehen, was das Ganze möglicherweise eben auch mit Hamburg zu tun hat. Aber das im Anschluss wird dann hier nochmal der Bezug hierher hergestellt. Hier sind ja die Verbindungen des NSU nach Hamburg schon immer mal angedeutet und behandelt worden. So richtig klar ist noch nichts und das vielleicht als weiteres kleines Puzzlestück. Aber jetzt erstmal das Interview mit Katharina König. So, am Telefon begrüßen wir Katharina König aus Jena, die für die Linke im Untersuchungsausschuss zu NSU in Thüringen sitzt. Hallo.
Hallo.
So, letzte Woche gab es ja wieder Neuigkeiten zum Fall NSU sozusagen. Der V-Mann-Tarif wurde enttarnt. Und zwar ist das ja wichtig, weil das mit den Schredder-Aktionen am 11.11.2011 zusammenhängt. Diese Schredder-Aktion war ja schon von Anfang an relativ auffällig. Vielleicht fangen wir damit an. Was ist denn zu der Schredder-Aktion zu sagen und was ist zu der Aussage vom Bundestagsuntersuchungsausschuss dazu vielleicht kurz zu sagen, sodass wir das ein bisschen einordnen, weil die waren ja schon immer mal wieder im Gespräch und jetzt scheint sozusagen herauszukommen, was dahinter steckt.
Zur Schredderaktion, naja, es ist, vielleicht zurück, am 4.11.2011 ist Eisenach, Mundrus und Böhnert werden tot, also sich gegenseitig erschießend sozusagen im Wohnwagen gefunden. Am 8.11., 7.11., 8.11. ist sozusagen klar, dass es die sind und dass Tschepe gesucht wird. Und es ist vor allem klar, dass die Waffen, die gefunden wurden, A, im Wohnwagen, B, dann auch später in der Frühlingsstraße in Zwickau mit den Morden an Migranten im Zusammenhang stehen, dass sie da verwendet wurden und auch mit dem Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter. Und daraufhin gibt es sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Ansage des Generalbundesanwaltes, Akten, die zum Thema Rechts was damit zu tun haben, die zusammenzustellen. Das geschieht dann auch im Bundesamt für Verfassungsschutz und da geschieht es schon ab dem 8. November. Da sucht einer der Beamten innerhalb einer Stunde über 36 Akten durch zu V-Leuten und vernichtet dann am 11.11.2011 sieben Personenakten von V-Leuten, beziehungsweise lässt die vernichten, obwohl es Widerspruch gegeben hat, die nicht zu vernichten und. Am Ende sind sieben V-Leute-Akten weg. Von diesen sieben V-Leute-Akten können laut Abschlussbericht des Bundesuntersuchungsausschusses sechs rekonstruiert werden, zumindest in Teilen. Und eine kann nicht rekonstruiert werden, das ist die vom V-Mann Tarif. Es gibt die Aussage, dass die sieben Akten im Zusammenhang mit der Operation Rennsteig gestanden hätten. Und es gibt die Aussage, dass die sieben vernichteten V-Mann-Akten nichts mit dem NSU bzw. dem Thüringer Heimatschutz zu tun gehabt hätten.
Genau, und vorm Untersuchungsausschuss hat ja zumindest der Referatsleiter relativ das Unschuldslamm gespielt, wenn ich das richtig verstehe, dass er sozusagen die Akten durchgeguckt hätte, da wäre halt nichts drin gewesen und dann hat er halt gesagt, ja gut, aus dienstlicher Sicht ist da ja nichts drin, wir können das vernichten lassen. Während die Mitarbeiterin, die ja vernichtet hat, ja immer krank geschrieben war, weshalb die ja dann, glaube ich, von Edati zu Hause besucht werden musste, um ihre Aussage zu machen.
Genau. Das ist die Mitarbeiterin, die sich anfangs zumindest geweigert hat, diese Akten zu vernichten, mit der Aussage sozusagen, seit wann werden denn solche Akten vernichtet? Das wäre ja nicht der normale Fall.
Und aber der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat sozusagen das dann letztlich auf sich beruhen lassen und hat ja dann immer gesagt, ja hier absichtliche Vertuschung gab es nicht und so weiter und so fort. Das ist ja der Schlusssatz dazu, das ist ja jetzt sozusagen hinfällig.
Das ist mehr als hinfällig, nachdem letzte Woche das Faktmagazin aufgedeckt hat, wer V-Mann Tarif ist, nämlich Michael See aus Thüringen, seitdem es eigentlich, ich sage jetzt mal, ein sehr erhärteter Verdacht, dass zumindest Tarif nicht ohne Grund vernichtet wurde, die Akte, weil der definitiv was mit dem Thüringer Heimatschutz zu tun gehabt hat und zumindest ausgehend von seinen Kontakten, die er über den Thüringer Heimatschutz hatte, eigentlich auch klar ist, dass er zumindest Mundlos Bülatschek gekannt haben muss. Wie weit er die gekannt hat, das bleibt abzuwarten, weil da warten wir zumindest in Thüringen noch darauf, dass wir Akten bekommen auf weitere Recherche, Ergebnisse und.
Alles klar. Aber zumindest die Berliner Zeitung bezeichnet Michael See ja als Architekten des NSU, also sozusagen als Vordenker. Was ist denn da zu sagen? Ist so eine Einordnung richtig?
Also ob sie hundertprozentig richtig ist, würde ich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber was zumindest zutrifft, ist, dass er hat mehrere Magazine herausgegeben, darunter das Sonnenbanner, und im Sonnenbanner standen eigentlich ganz klare terroristische, sag ich jetzt mal, Ideologien drin, also wie man sich vorstellt, A, Neonazi-mäßig aktiv zu werden und B, dass es darum geht, das System BRD zu vernichten. Wenn man das entsprechend interpretiert und sozusagen als Schablone über die Taten des NSU legt, dann ist zumindest ganz klar herauszuarbeiten, dass diese Artikel im Sonnenbanner, die er geschrieben hat, den Taten des NSU überhaupt nicht widersprechen, sondern ja wie so eine ideologische Grundlage abgeben dafür.
Und zumindest so wie es dargestellt wird, auch in dem Faktmagazin, war ja Michael See schon ein sehr aktiver Nazi sozusagen. Was ist denn zu seinen Kontakten detaillierter, vielleicht zum momentanen Zeitpunkt zu sagen, die er hatte? Also da war zumindest von Blood and Honor auch die Rede in dem Faktmagazin und so, was ja auch immer wieder im Zusammenhang mit NSU auftaucht. Kannst du da vielleicht noch ein kleines bisschen ins Detail gehen?
Also seine Kontakte, das ist so ein bisschen das Verrückte, dass das Bundesamt ihn wirklich als unbedeutend mehr oder weniger dargestellt hat. Ne? Weil die Organisation, die Nazi-Organisation, in denen er aktiv war, sprechen eine komplett andere Sprache. Also das geht los, A, Blood and Honor, B, das halte ich aber für entscheidender, Combat 18, also der bewaffnete Arm von Blood and Honor, die ja genau das vertreten ideologisch, was NSU durchgeführt hat. Dann die Kontakte rein in HNG, also die Nazi-Hilfsorganisation für Neonazis, die im Gefängnis sitzen. Dann geht es weiter über so eine Vorläufer- oder gleichzeitige Organisation, Gefängnisorganisation, die es gegeben hat. Das geht hoch zu, ich sag mal, eigentlich allen bundesweiten Größen der Neonazi-Szene. Also von Kontakt Thorsten Heise über SAP, da war er selber Mitglied, also die später dann verbotene Nazi-Organisation, hin zu Lanzer-Kontakten. Und Lanzer wiederum steht ja wieder im Zusammenhang mit NSU, beziehungsweise die Personen, die Lanzer-CDs vertrieben haben, die dafür verantwortlich sind. Also, dass sich der Bundesuntersuchungsausschuss mit dieser Erklärung vom Bundesamt für Verfassungsschutz abgegeben hat, das ist schon... Das ist schon sehr merkwürdig, dass sie das machen, dass sie da auch selber nicht versucht haben, mehr zu Michael See herauszufinden, weil den Obleuten zumindest muss ja klar gewesen sein, wer Tarif ist. Und dass sie dann, obwohl sie das wussten, nicht versuchen herauszufinden, in welcher Beziehung er bundesweit steht zu Neonazi-Organisationen und eben auch über Deutschland hinaus, weil zumindest bei Plattenbanner ist es ja ganz klar, dass das kein, ich sage jetzt mal, regionales Netzwerk ist, sondern internationales. Also das ist ehrlich gesagt, grenzt das an eine, ja, also wie kriege ich das jetzt so die Blumen aus? Nein, es ist eine Schweinerei. Das ist eine Schweinerei. Und es ist auch eine Schweinerei, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz da, sag ich, den Bundesuntersuchungsausschuss faktisch ganz klar belogen hat.
Ja, und vielleicht wäre denen das dann doch ein bisschen zu viel gewesen, weil letztlich läuft ja bei Michael See, laufen ja alle Namen zusammen, die immer wieder im Zusammenhang mit NSU fallen, also alle Organisationen, das taucht ja hier wieder auf, das ist ja schon sehr auffällig und alle anderen vernichteten Akten konnten ja zum Teil wieder rekonstruiert werden und bei V-Mann Tarif, also Michael See, scheint das ja nicht der Fall zu sein. Also da weiß man jetzt im Grunde einfach nicht, was in den Akten, die da vernichtet wurden, steht, wenn ich das richtig sehe, oder?
Genau. Das ist zumindest was aus dem Abschlussbericht hervorgeht, dass von allen anderen weitgehende bis hin zu komplette, bis wie auch immer, Rekonstruktion möglich war, bei Tarif eben gar nicht. Okay. Und da ist, ja, natürlich, große Frage, was stand denn da drin? Das nährt natürlich Verschwörungstheorien, das nährt aber vor allem die These, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht so ganz wissenlos war, wie sie bisher getan haben.
Ja, also ich muss ja sagen, ich fand es auch schon aufgrund der Aussagen, die da vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss getätigt wurden, immer relativ mutig zu sagen, dass es da keine sozusagen Vertuschung mit Vorsatz gab, was auch immer da vertuscht wird. Das kann ja sich auch immer um so eine Art Joberhaltungsmaßnahme auch handeln, aber das fand ich da schon relativ mutig, haben wir ja schon festgestellt, ist jetzt hinfällig. Geführt wurde ja Michael See bis 2001 und dann ist er ja nach Schweden umgezogen. Da hat ihn ja auch das Faktenmagazin sozusagen bei ihm zu Hause aufgesucht und konfrontiert. Ja, was ist denn zu seiner sozusagen Rolle als V-Mann? Was weiß man da denn jetzt schon? Von wem ist er denn geführt worden? Und weiß man irgendwas über die Infos, die er geliefert hat oder gar nichts?
Das, was man über die gelieferten Informationen weiß, ist die Aussage ist, dass er nichts über den NSU berichtet hätte und die Aussage ist, dass er einmal allerdings nach NSU gefragt worden wäre, also so eine Art Auftrag, versucht mal herauszubekommen, was mit den dreien ist. Was er dann herausbekommen hat, ob er was herausbekommen hat, steht wiederum in den vernichteten Akten und ist nicht nachvollziehbar. Zumindest das Bundesamt schließt ja selber sozusagen den Rückschluss, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass er und Uwe Mundlos sich kannten. Und ausgehend von dem, was wir über Michael See aus den 90er Jahren wissen, sagen wir, die kannten sich definitiv. Das ist viel zu eng, die Kontakte, die Organisation. Da hängt sowohl die Kameradschaft Jena, der Thüringer Heimatschutz drin, als eben auch Michael See. Deswegen es eigentlich fehlt nur noch der Beleg dafür, dass die sich gekannt haben. Ansonsten, es steht drin, dass er 2001 V-Mann gewesen wäre. Ich sage ausgehend von den vernichteten Akten, ich kann das nicht bestätigen, ob er nur bis 2001 V-Mann gewesen ist. Möglicherweise ist er auch länger V-Mann gewesen und wir wissen das nur nicht, weil eben keine Akten mehr da sind. Und zum Zweiten, Schweden ist ja jetzt auch nicht ganz uninteressant im Zusammenhang mit NSU und auch im Zusammenhang mit eben den international tätigen Nazi-Organisationen, gerade was Platten Anna anbelangt. Also da sich einfach da abzugeben mit der Aussage, bis 2001 wurde er geführt und dann ist er nach Schweden ausgewandert, nee, das ist im Zusammenhang mit Tarif zumindest alles viel zu einfach gedacht. Da sage ich, solange die uns nicht alle Akten, die irgendwie im Zusammenhang mit ihm stehen, beziehungsweise mit seinem Umfeld stehen, den Organisationen, über die er berichtet hat und, ja, lasse ich mich zumindest nicht mit so einer einfachen Antwort abspeisen.
Ja, und die Auslandskontakte zum NSU sind ja auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss relativ unterbeleuchtet geblieben, auch die Kontakte nach Schweden. Schweden fiel ja auch schon bevor sozusagen Tarif als Michael See enttarnt wurde. Was ist denn zu den Kontakten nach Schweden zu sagen? Kann man da zum jetzigen Zeitpunkt was sagen? Und gibt es Hinweise auf Kontakt nach Schweden, als Michael See schon dort gewohnt hat?
Na, es gibt zumindest stand das mal irgendwo in einer kleineren Zeitung, gibt es eine Aussage wohl von einer Urlauberin, die zusammen mit dem NSU auf Fehmarn war, irgendwann nach 2004 war das, also relativ, ich glaube 2010, relativ kurzfristig zurückliegen sozusagen. Und die hat erzählt, dass die drei wohl an einem Tag nach Kiel sind, um sich dort mit Besuch aus Schweden oder Dänemark zu treffen. Und da ist natürlich die Frage, haben die sich möglicherweise mit Michael See getroffen? Und selbst wenn sie sich nicht mit Michael See getroffen haben, mit wem aus Schweden haben die sich dann getroffen? Wenn man sich anguckt, inwieweit gerade Platten Anna in Schweden aktiv ist und wer da sozusagen alles lebt und wer da welche Firmen hat und, das ist ein bisschen arg wenig, was in der Konsequenz der Bundesuntersuchungsausschuss in Bezug auf diese Nazi-Netzwerke herausgearbeitet hat, beziehungsweise herausarbeiten konnte.
Ja, genau, also wie gesagt, das ist ja so ein bisschen unterbeleuchtet, aber trotzdem gibt es ja Hinweise auch darauf, dass es einfach ein europaweites Nazi-Netzwerk gibt, was den NSU dann womöglich auch mitgetragen hat und eben auch die Ideen da geliefert hat. Und bestimmte Länder und Organisationen, wie gesagt, tauchen da auch immer wieder auf. Und da muss man sicherlich weiter dranbleiben. So.
Ja, das versuchen wir ja zumindest in Thüringen. Wir haben jetzt mehrere Beweisanträge gestellt, dass wir in Bezug auf rekonstruierte Akten der vernichteten V-Leute, dass wir das haben wollen, dass wir das einsehen wollen. Dann wollen wir definitiv versuchen, bei uns in Thüringen die V-Mann-Führer zu hören von Tarif, aber auch diejenigen, die die Akten vernichtet haben, weil da stimmt einfach was nicht, da passt einfach was nicht. Und da ja nicht mit dem abschließenden Ergebnis vom Bundesuntersuchungsausschuss sich eben zufriedenstellen, sondern zumindest zu versuchen, ein bisschen mehr herauszubekommen, als bisher offensichtlich geworden ist.
Ja, aber insgesamt ist natürlich schon ganz schön krass, was jetzt nach Ende des Bundestagsuntersuchungsausschusses, während noch die Untersuchungsausschüsse in Thüringen und Sachsen laufen als einzige und eben der Prozess, bei dem ja immer nicht so viel sich erhofft wird, was da rauskommt, was da jetzt noch für Sachen rauskommen und wo man ja wirklich jetzt drum kämpfen muss, dass man überhaupt noch rausbekommt, was da zu machen ist, weil ja jetzt von Bundesseite offensichtlich leider nicht mehr so viel kommen wird.
Naja, das, wenn man, also andersrum, eigentlich ist das ausreichend genug, jetzt das offenkundig geworden ist zu Tarif, um zu sagen, es benötigt einen zweiten Bundesuntersuchungsausschuss, weil eben das Bundesamt für Verfassungsschutz A die Mitglieder angelogen hat und weil B ausgehend von den jetzt vorhandenen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden kann, dass eben das Bundesamt für Verfassungsschutz möglicherweise mehr wusste, als bis jetzt klar ist. Ob es dafür die entsprechenden Mehrheiten gibt, Keine Ahnung, ich befürchte eher nein. Das ist sozusagen, was den Bundestag anbelangt. Das andere ist, Tarif hat ja aus Thüringen und aus Niedersachsen berichtet, weil er irgendwann Ende der 90er Jahre nach Niedersachsen gezogen ist. Das heißt, eigentlich bräuchte es einen weiteren Landesuntersuchungsausschuss in Niedersachsen, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass dort beispielsweise noch mehr Informationen von ihm vorliegen, dass dort noch Deckblattberichte vorliegen, die nach Niedersachsen geschickt wurden vom Bundesamt. Und um diese Informationen einsehen zu können, um da zu schauen, inwieweit ja, ergibt das neue Erkenntnisse, braucht es eigentlich dort einen Untersuchungsausschuss auf Landesebene.
Ja, das sind ja jetzt so relativ konkrete politische Forderungen, die man sicherlich immer wieder machen muss, damit sozusagen so eine Art Schlussstrich verhindert wird, dass es einfach so hingenommen wird, dass eben die Akten geschreddert wurden und dann hat man sich halt nicht weiter damit beschäftigt. Also dass viele Sachen scheinen jetzt einfach so als, ja, das ist irgendwie mysteriös, aber da können wir jetzt auch nichts machen, liegen gelassen zu werden. Und die FDP als einzige Fraktion, die überhaupt noch einen neuen Bundestag-Untersuchungsausschuss wollte, ist ja raus. Also es war ja deren einziges Qualitätsmerkmal. Da muss man jetzt gucken, wie der politische Wille da so ist.
Naja, eigentlich ist es relativ klar. Ne? Wenn es eine große Koalition gibt, reichen die Stimmen der Opposition nicht aus, um einen Untersuchungsausschuss zu fordern. Und ich glaube, das Interesse innerhalb der großen Koalition wird sehr gering sein, einen neuen Untersuchungsausschuss aufzumachen, weil A bedeutet es das Eingeständnis, dass man sich hat anlügen lassen und dass man vielleicht auch nicht so konsequent eigenständig in die Recherche gegangen ist, wie es nötig gewesen wäre. Und zum anderen ist das, ja, es ist halt schon eine enorme Arbeitsbelastung, so ein Untersuchungsausschuss. Und naja, ich weiß nicht, wie hoch da das Interesse der jetzigen im Bundestag vertretenen Fraktion ist, sowas durchzuführen nochmal. Ich hoffe es ja, weil die Landesuntersuchungsausschüsse haben nicht wirklich so ein komplettes Zugriffsrecht auf alle Akten, die noch irgendwo vorhanden sind. Da ist man so ein bisschen auf den guten Willen angewiesen der Bundesämter, der Bundesbehörden, und deren guter Wille ist ja nicht besonders hoch einzuschätzen, nachdem sie schon eben den Bundesuntersuchungsausschuss so schamlos angelogen haben, was Michael Seel zumindest anbelangt. Ansonsten ist große Hoffnung weiterhin, und die wird ja auch kontinuierlich und regelmäßig bestätigt, in aktive recherchierende Antifa-Gruppen, die zumindest die ganzen Informationen zu Michael Seel, zu den Organisationen, in denen er aktiv war und haben, und die hoffentlich jetzt auch entsprechend beginnen, die alten Sachen zu sichten und zu gucken, wo war der überhaupt alles aktiv, mit wem hatte der Kontakte, mit wem hat der zusammengearbeitet, was gibt's aus den alten Magazinen, die der herausgegeben hat, möglicherweise zu berichten und. Da setze ich viel Hoffnung rein und hoffe, dass da auch noch mal ein paar mehr Informationen zumindest nach Thüringen kommen, möglicherweise auch irgendwo noch mal veröffentlicht werden.
Ja, da hoffe ich mit dir und würde mich an dieser Stelle sehr herzlich bei dir bedanken und freue mich, dich an anderer Stelle gern hier wieder begrüßen zu können. So viel nun einmal zu Michael Seel aus Thüringen. Michael Seel, wie gesagt, diese Woche enttarnt worden als V-Mann Tarif. Und wie schon versprochen, jetzt auch der Hamburg-Bezug des Ganzen. Denn in dem ganzen Zusammenhang taucht mal wieder der Name Jürgen Rieger auf. Rieger war ja Szeneanwalt, ist ja inzwischen verstorben. Aber 2001 eben noch nicht. Und damals hat sich Seel eine Klage wegen Volksverhetzung eingehandelt und wurde deswegen auch verurteilt. Das können wir hier dem Blick nach rechts entnehmen. Und er hat eben in seinem Magazin Sonnenbanner entsprechend gehetzt. Und in diesem Verfahren wurde er verteidigt von Jürgen Rieger. Da kannten sich also. Und da ist sozusagen die Hamburg-Verbindung von Michael Seel und Jürgen Rieger relativ klar und dann nochmal nachgeschaut im Abschlussbericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses. Dem kann man entnehmen, dass davon ausgegangen wird, dass Zschäpe, Mundlos und Bönhardt bei Jürgen Riegers Artgemeinschaft, also die Artgemeinschaft ist so eine germanische Glaubensgemeinschaft, der Rieger vorsaß bis 2009 und da waren sie bei mindestens einem Treffen dabei. So viel ist bekannt, beziehungsweise davon wird ausgegangen. Und genau, das also zu den neuesten Puzzlestückchen in Richtung Hamburg. Der Name Rieger taucht doch da immer mal wieder auf. Wir haben ja neulich da schon drüber gesprochen, als es um die sogenannten NSU-Briefe ging. Und auch da war ja der Name Rieger häufiger zu hören. Da kann man nochmal auf die Sendung von vor ein paar Wochen und auch auf das Internet verweisen. Da ging es um Gisa Pahl und die deutsche Rechtshilfe, an die wohl auch ein solcher NSU-Brief ging. Zumindest wurde die Adresse gefunden. Da wurde für Unterstützung für den NSU geworben, aber auch Geld an die jeweiligen Organisationen mitgeschickt. Bis heute gab es da ja noch keine Hausdurchsuchung bei denen. So, aber das ja, zeigt immer wieder, dass es durchaus Verbindungen nach Hamburg gegeben hat, die zwar noch nicht so richtig festnagelbar sind, aber bestimmte Namen und Organisationen tauchen dann doch immer wieder auf und dem sollte auch ja, hinterhergegangen werden auf jeden Fall. Und da behält sich, das haben wir ja neulich auch schon mit Christiane Schneider besprochen, die Politik in Hamburg doch sehr, sehr bedeckt und von den Behörden nicht zu sprechen. Die halten sich auch durchaus bedeckter, als es in anderen Bundesländern der Fall ist. Sie haben von Anfang an gesagt, hier gibt es keine Verbindung hin, wir wissen von nichts, aber wir gucken mal nach und aus dem Nachgucken ist bis heute nichts geworden. Das wird sich immer noch darauf zurückgezogen, dass es eben angeblich hier keine Verbindung hergibt. Und natürlich, wie auch gerade schon in dem Interview mit Katharina, kann man auch da einfach nur, um sozusagen neue Fakten zu erfahren, immer wieder nur appellieren, dass da auch von Politikseite was kommt und möglicherweise in Hamburg ein Untersuchungsausschuss gegründet wird, weil die haben dann eben die Aktenzugriffsrechte und da lässt sich natürlich mehr rausfinden, als wenn man eine Anfrage stellt, die dann einfach immer wieder unter Vorschützen von allerlei Gründen abgelehnt wird. So, und wie gesagt, der Name Jürgen Rieger taucht da immer mal wieder auf, dem wird sicherlich da hinterherzugehen sein. Aber das ist schon eine auffällige Häufung da in letzter Zeit. So, das also zum Hamburg-Bezug von Michael See. Und zu dem V-Mann-Tarif allgemein, das war jetzt so eine Art Sondersendung dazu, aber das war natürlich das Auffälligste in der letzten Woche, mal ab von den relativ auffälligen Zeugen in München. Da jetzt nochmal ganz kurz zu, am Montag hat die sogenannte Zeugin vom Dachfenster ausgesagt, um zu sagen, dass sie eben Zschäpe da gesehen hat in ihrem Nachbargrundstück und hat auch zu Zschäpe gesagt, ja, wenn sie kein Double haben, dann werden sie das gewesen sein. Das war ja sozusagen vorher schon klar, dass sie das sozusagen, dass sie sagt, dass sie das gesehen hat und in ihrer Aussage hat sie das auch alles wohl stringent dargelegt. Und am Dienstag war dann ja Andreas Temme da, der ja wie gesagt in Kassel in dem Internetcafé, wo Halit Yozgat erschossen wurde, da war zum Mordzeitpunkt und der wurde dann von Richter Götzl wohl auseinandergenommen, aber trotzdem war da nichts sozusagen rauszubekommen. Der blieb bei seiner Version, er hat nichts gesehen. Ja, das war vielleicht falsch, wie er sich verhalten hat, aber er hat halt trotzdem nichts gesehen, nichts gehört, nichts gemerkt. Das wurde ihm allerdings vor Gericht weniger abgenommen als vom Bundestagsuntersuchungsausschuss. Die haben den wohl damals schon mehr mit Samthandschuhen angepackt und haben da sozusagen nicht auf dessen Verwicklungen oder wie auch immer, Verstrickungen innerhalb der Aussage, darum geht es ja dann immer, ob die Leute sozusagen stringent aussagen oder nicht, haben sie nicht drauf rumgehakt, sondern haben ihn dann einfach als unschuldig durchgehen lassen. Das war wohl vor Gericht nicht der Fall. Und die Aussagezeit hat auch nicht gereicht am Dienstag. Temme wird also wieder vor Gericht in München erscheinen. Mal gucken, ob das in absehbarer Zeit der Fall ist. Ja, aber letztlich kann man schon sagen, dass vorher medial das meiste schon ausgehandelt war, gerade bei der Dortmunder Zeugin, und dass die Aussagen dann entsprechend nichts richtig Überraschendes erbracht haben. Aber das war sozusagen der schnelle Blick nach München, und da wir immer den gesamten NSU-Komplex und nicht nur den Prozess im Blick haben, heute also die Sendung zum V-Mann-Tarif, wo man ja auch einfach sagen muss, wie wir schon festgestellt haben, ja, die Akten wurden geschreddert, da wird möglicherweise was Wichtiges drin gestanden haben, und die wurden halt trotzdem geschreddert, und der Bundestagsuntersuchungsausschuss wurde angelogen. So, und ja, das war es eben für diese Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, und wir hören uns nächste Woche Samstag 19 Uhr wieder. Bis dahin.